Wir befinden uns gerade in der Gemeinde in der Predigtreihe oder mitten in der Predigtreihe, wo es zum Thema geht, mein Herz. Und seitdem wir in dieser Predigtreihe stecken, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, decke ich immer wieder in meinem Alltag an Situationen, wo ich eben gerade nicht so ein neues Herz habe, sondern so ein unfassbar altes, fleischernes Herz. Eine Situation ist schon ein bisschen her, nicht aus den letzten Tagen, ich muss mich hier mal outen, ich zock ab und an ganz gerne. Aber bevor die Jugendlichen jetzt anfangen, mich auf die Discord-Server einzuladen, es geht um extrem langweilige Sachen. Und zwar ein Gesellschaftsspiel, Dominion. In der Corona-Zeit habe ich das entdeckt, dass man das auch online spielen kann. Man konnte sich ja irgendwie nicht treffen zu einem Spieleabend oder so. Deswegen, da bin ich immer mal wieder hängen geblieben. Jetzt nicht jeden Abend oder so, aber ab und an, wenn ein bisschen Zeit ist, mache ich das ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich würde sagen, es geht so um 70%, um Strategie, 30%. Und ich behaupte, ich bin sehr gut darin. Ihr könnt natürlich gerne mal mich einladen zu einem Spieleabend, analog oder digital, und das überprüfen, ob das stimmt. Auf jeden Fall war es ein Abend, wo mein Gegner unfassbar viel Glück hatte. Und ich war, vielleicht auch können, aber ich behaupte zutiefst und fest, er hatte nur Glück und ich war extrem frustriert. Und jetzt ist es so, wenn man bei diesem Spiel extrem frustriert ist, dann gibt es eine Möglichkeit, dem anderen zu schaden. Und zwar schlichtweg dadurch, dass man mehr Zeit braucht. Dann überlegt man einfach, die braucht man nicht, aber man überlegt mal 1,5 Minuten und klickt dann erst weiter. Und dann überlegt man nochmal 2 Minuten, klickt nochmal weiter. Also so ein Spiel, was eigentlich eine Viertelstunde geht, kann sich dann über eine halbe, dreiviertel Stunde ziehen und der andere ist zwar dabei zu gewinnen und man könnte klug sein und einfach auf Aufgeben drücken, dann kriegt er seine Punkte, ich verliere meine, alles ist gut, aber nee, ich habe versucht, ihn leiden zu lassen. Ich habe weitergeklickt. In dem Fazit, dass da 2 frustrierte Menschen wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde irgendwo an ihren Rechnern saßen und extrem frustriert waren. Er hat nachher natürlich trotzdem gewonnen. Und ich hatte wirklich einen beknackten Abend, aber ich wollte ihn leiden lassen. Ist natürlich nicht meine Geschichte, sondern von einem Freund, die ich gerade erzählt habe, ist ja natürlich klar. Aber vielleicht kennt ihr solche Momente in eurem Alltag auch, wo ihr den Eindruck habt, boah, da ist ein unfassbar altes und definitiv kein neues Herz da. Und um solche Momente geht es gerade in unserer Predigtreihe. Einfach mit dem Gedanken, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Ganz konkret soll es heute um das Thema der Vergebung gehen. Vergebung, ein ganz zentrales Thema des christlichen Glaubens, taucht häufig in der Bibel auf, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Es gibt viele verschiedene Geschichten dazu. Ganz prominent auch bei Jesus. Seine Heilungsgeschichten haben eigentlich immer mit dem Thema zu tun, wenn er heilt und gleichzeitig Schuld vergibt. Und ein ganz bekanntes Gleichnis steht dazu in Matthäus 18, die Verse 19 bis 35. Das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht, so nennt das Luther, sagt uns heute gar nichts mehr. Im Prinzip geht es um einen hartherzigen Diener, einen hartherzigen Verwalter, der ziemlich hart mit dem umgeht, was er oder was andere Menschen ihm schulden. Und Jesus erzählt das Ganze, weil er von Petrus, einem seiner Jünger, eine Frage gestellt bekommt. Und zwar fragt Petrus da: Herr, wie oft soll ich denn meinen Brüdern und Schwestern vergeben? Reicht 7-mal. Und Jesus sagt daraufhin: nicht nur 7-mal, sondern ich sage dir, bis zu 77-mal. Damit ist aber nicht genug, sondern deswegen fängt er an, das Gleichnis zu erzählen. Könnt gerne mitlesen, das ist aus der Basisbibel, Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Dort heißt es: Jesus fuhr fort: Das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König: Er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz, dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Und der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an: Hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort sofort einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir. Ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht, im Gegenteil. Er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen und er sagte zu ihm: du boshafter Mensch. Deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast und du? Hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Und voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Eine herausfordernde Geschichte. Ein ziemlich herausforderndes Gleichnis, was Jesus hier erzählt auf eine Frage von Petrus. Ich vermute, er hat nicht mit der Dramatik gerechnet, als er diese Frage gestellt hat. Und ich möchte mit euch, weil der Bibeltext doch mehr beinhaltet, als man es wahrscheinlich so beim ersten Mal hören, einigen mag die Geschichte bestimmt bekannt sein, aber weil es trotzdem mehr drinsteckt, möchte ich mit euch nochmal ziemlich detailliert am Anfang draufschauen, dass wir es richtig vor Augen haben. Und zwar, es geht hier einfach um zwei verschiedene Szenarien. Erstes Szenario, ein König will mit seinen Verwaltern abrechnen. Der König hat seinen Verwaltern verschiedene Güter anvertraut und jetzt ist Abrechnungstag. Die Verwalter stehen in seiner Schuld. Zweites Szenario, einer der Schuldner hat wiederum bei anderen Menschen auch Schulden, beziehungsweise hat anderen Menschen Schulden gegeben. Also er hat ihnen Geld geliehen und sie haben bei ihm Schulden und die standen in seiner Schuld. Und die beiden unterschiedlichen Szenarien können wir an vier Vergleichskriterien sehr stark auseinanderhalten, weil doch deutlich wird, dass das sehr, sehr unterschiedliche Szenarien sind. Erstens die Höhe der Schulden. Beim ersten Szenario geht es um eine lebenslänglich uneinbringbare Schuldenhöhe. Es geht konkret um 10.000 Talente Silber. Ist gar nicht so einfach umzurechnen in heutige Währung. Da unterscheiden sich auch die verschiedenen Ausleger. Aber der Punkt, wo sich alle einig sind, es geht um einen unfassbar hohen Geldbetrag. So hoch, dass es unwahrscheinlich klingt. Wahrscheinlich dachten Petrus oder die anderen Jünger, boah, Jesus, jetzt übertreib mal nicht. Das ist schon eine krasse Summe, die du dich ernennst. Also der Punkt ist, egal bei welchem Einkommen, was du hast, du kannst dieses Geld nicht zurückzahlen. Das wäre heutiger Umrechnung entweder mehrere Millionen oder bis hin zu mehrere hundert Millionen Euro. Ein unfassbar hoher Betrag. Ganz anders im zweiten Szenario. Da geht es auch nicht um Peanuts, aber um einen durchaus auch bezahlbaren Betrag. Und auch einen, der sich besser berechnen lässt. 100 Silberstücke, ein Silberstück, ein Denar war so etwa ein Tageslohn. Also man hätte sagen können, 3 bis 4 Monate Arbeit, das schuldet die Person ein. Sind es auch keine Peanuts, also wenn man jemand nachher auf einen Kaffee einlädt, ist das nicht der Betrag. Also man verleiht in der Regel als, oder schenkt einem meistens auch keine so 3 bis 4 Monatsgehälter. Ich habe das zumindest noch nicht gemacht, ich vermute die meisten von euch auch noch nicht. Also schon ein Betrag, den man zurückhaben möchte, aber im Vergleich zum ersten Punkt auch einen durchaus bezahlbaren Betrag, wenn man da irgendwie den streckt über eine gewisse Zeit. Wie werden die Leute behandelt durch den Gläubiger? Im ersten Szenario einfach einbestellt. Man wird zum König gerufen, es ist Zahltag. Das zweite Szenario wird hier schon sehr viel drastischer beschrieben. Da geht es um ein Aufsuchen, um ein Packen, um ein Würgen. Und in dieser Handlung steckt eigentlich schon klar, wie es nachher ausgehen wird. Und zwar nicht um Gnade. Wie sieht die Reaktion des Schuldners aus? Erstmal relativ gleich. Beide Schuldner sagen, hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen. Und gleichzeitig muss beim ersten Szenario jedem klar gewesen sein, wie unrealistisch dieses Versprechen ist. So einen hohen Betrag kannst du nie und nimmer irgendwann zurückzahlen. Und es wird dem König auf jeden Fall auch klar gewesen sein. Ganz anders muss es im zweiten Szenario geklungen haben. Wenn da der Schuldner sagt, hab Geduld mit mir, ich werde das zurückzahlen, ist es durchaus ein realistisches Versprechen. Das hätte man machen können. 3 bis 4 Monatsgehälter Schulden, gestreckt über ein paar Jahre durch gutes Haushalten, durch Borgen, durch Aushilfe von Familie, ist das durchaus realistisch. Und ganz klar, ein großer Unterschied in der Reaktion des Gläubigers. Im ersten Szenario ist der König gepackt von Mitleid und er erlässt die komplette Schuld. Der Knecht muss nicht ins Gefängnis, wird nicht versklavt, muss nichts zurückzahlen. Vollkommen anders im zweiten Szenario. Keinerlei Mitgefühl oder Gnade, sondern schuldhaft im Gefängnis. Er wirft ihn ins Gefängnis, bis er die Schulden bezahlt hat, was, Klammer auf, Tilgung der Schulden wahrscheinlich ziemlich erschwert hat, wenn er das im Gefängnis irgendwie ableisten muss. Soweit eine Gegenüberstellung von den beiden Szenarien, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, es ist hilfreich, diese Unterschiedlichkeit vor Augen zu haben, wenn wir im weiteren Verlauf uns das Ganze anschauen. Mit diesen beiden Szenarien im Kopf möchte ich 3 Gedanken mit euch teilen in dieser Predigt. Erstens, vergib deinem Nächsten. Zweitens, weil du selbst auf Vergebung angewiesen bist. Und drittens, weil Gott dir vergeben hat. Erstens, vergib deinem Nächsten. Der Text ist ja ein ziemlich warnendes Gleichnis, auch so von seinem Ton, wie er endet. Und Jesus warnt mit diesen Worten davor, was mit Menschen passiert, die hartherzig reagieren und nicht vergeben. Und ich glaube, das sind keine einfachen Gedanken, weil vergeben ist ja tatsächlich nicht immer so einfach. Klar, wenn es um kleine Dinge geht, dann kann man mal schnell sagen, Schwamm drüber, passiert mir auch. Wir haben bei uns aktuell gerade in unserer Straße wird gebaut. Uns ist manchmal brutal schwierig mit der Parksituation. Für manche Kinder mag das cool sein, so die Baustelle, den Bagger direkt vorm Haus zu haben. Für uns ist es meistens nur blöd, weil es laut ist und weil es echt schwierig ist, einen Parkplatz zu finden für uns und die Anwohner. Und es kommt gerade häufiger vor, dass jemand direkt vor unserer Einfahrt steht und wir nicht in die Garage reinkommen. So auch vor kurzem, abends, hat eine Person davor geparkt. Wir sind nicht reingekommen in die Garage. Meine Frau hat die Person nachher gesehen, sie angesprochen und hat gesagt, hey, könntest du das nächste Mal woanders parken? Und diese Person hat ziemlich pampig reagiert, wenig verständnisvoll. Und als meine Frau mir das nachher erzählt hat, war ich total boshaft, wollte rausgehen, dann irgendwie schon sagen, sie zur Rede stellen, was soll denn das? Und meine Frau hat zum Glück in dem Moment die weisen Worte gesagt, hey, die hat wahrscheinlich auch noch einen stressigen Tag. Wäre meine Frau in diesem Dominion-Zockabend noch neben mir gewesen, hätte ich mehr Schlaf bekommen. Also ich bin nicht rausgegangen, weil, ey, ganz ehrlich, es ging um Parken. Natürlich, die war auch gestresst, die wollte auch nach Hause, die wollte jemanden besuchen, war jemand vom Pflegedienst, keine Ahnung. Also kennt doch jeder, dass man mal gestresst ist, wenn man Parkplatz nicht findet. Kann man abhaken und weitermachen. Ich habe bestimmt auch schon häufig so reagiert. Aber es gibt auch Situationen, in denen geht es nicht einfach nur um einen schlichten Parkplatz, sondern in denen geht es wirklich um was, was uns zutiefst erschüttert, was unser Vertrauen verletzt. Wenn eine wirklich böswillige Beleidigung ausgesprochen wird, die einen zutiefst verletzt hat und die nicht zurückgenommen wird. Wenn einem in irgendeiner Form wirklich krasses Unrecht passiert, wenn einem was vorgeworfen wird, was man nicht begangen hat, man selbst die Konsequenzen daraus ziehen muss. Oder wenn in irgendeiner Form tiefer Vertrauensbruch in Familie, Beziehung oder Freundschaften passiert, dass das Verhältnis zur anderen Person ganz, ganz tief verändert. Das sind keine Sachen wie einfach eine zugeparkte Einfahrt, wo man mal schnell sagen kann, Schwamm drüber, vergessen und vergeben, geht weiter. Und ich glaube, das sind auch keine Fragestellungen, die man heute in der Predigt gänzlich beantworten kann, weil sie so unterschiedlich sind, weil so Leiterfahrungen auch so unterschiedlich sein können. Deswegen, wenn du den Eindruck hast, dass das bei dir der Fall ist, dass es da tatsächlich so eine ungeklärte Fragestellung gibt, wo Verletzungen passiert ist, dann lade ich dich ein, teil das mit jemandem. Teil das mit jemandem, mit dem du vertraust oder vielleicht auch, wenn dir da niemand einfällt, komm auf uns zu. Wir versuchen als Gemeinde gerne, dir da auch den Kontakt zu jemand herzustellen, wo du über sowas konkret sprechen kannst. Das sprengt wahrscheinlich den Rahmen von der Predigt. Und trotzdem möchte ich ein paar allgemeine Gedanken dazu nennen. Und es sind auch ein paar herausfordernde Gedanken. Wahrscheinlich der erste direkt zu Beginn. Es gibt sowohl in dem Gleichnis in Matthäus 18 als auch in der ganzen Bibel kein Szenario, von dem es heißt, wenn dies oder jenes passiert, dann soll man nicht vergeben. Sondern man soll an dem Leid, dem Zorn und der Verletzung festhalten. Das wird nicht beschrieben. Das wird nirgendwo beschrieben. Es geht auch nicht darum, dass man bei solchen schwierigen Leiterfahrungen einfach so vergeben soll oder einfach so vergeben kann und sein Erleben selbst nicht so ernst nehmen soll. Das ist nicht der Punkt. Ganz im Gegenteil. Die Bibel beschreibt eine Vielzahl von Erfahrungen, die mit wirklich einem unvorstellbaren Leid einhergehen. Die komplette Vernichtung von Besitz und von Eigentum oder die Untreue in persönlichen Beziehungen und Freundschaften bis hin zur absoluten Gottverlassenheit. Da kennt die Bibel sehr realistische, sehr tiefgreifende und sehr persönliche Erfahrungen. Und dennoch fordert uns Jesus auf zu vergeben oder vielleicht besser gesagt, sich dem Prozess der Vergebung zu öffnen. Unter anderem schlicht deswegen, weil wer sich dem Prozess der Vergebung nicht öffnet, der leidet selbst am allermeisten. Ganz bildlich wird das mit dem Begriff des Nachtragens beschrieben. Der wird unter anderem auch in der Psychotherapie verwendet, wenn es darum geht, um größere Verletzungen, die passiert sind, sich damit auseinanderzusetzen, wie man damit umgehen möchte. Und ich glaube, das veranschaulicht der deutsche Begriff des Nachtragens ganz gut. Jemand etwas nachtragen. Stellt euch das ruhig mal bildlich vor. Die Verletzung, die Schuld, die dir angetan wurde, die ist in erster Linie Belastung für dich. Wenn wir nicht vergeben und uns nicht im Prozess der Vergebung öffnen, dann tragen wir die anderen Menschen nach. Wir packen die jeden Morgen neu auf unseren Rucksack. Wir schleifen die hinter uns her. Das klebt uns wie ein Klotz am Bein. Wir tragen die anderen Menschen nach. Andere Menschen, die diese Schuld und diese Verletzung begangen haben, können auch verletzt sein und können auch davon belastet sein. Aber wenn man nicht sich dem Prozess der Vergebung öffnen möchte, beispielsweise weil man den Gedanken hat, ey, ich möchte doch mein Recht erfahren oder ich möchte Gerechtigkeit hergestellt haben oder da war eine große Schuld. Und trotzdem diejenige darunter leidet, sei es zu Recht oder Unrecht. Und deswegen ist die Entscheidung zur Vergebung eine ganz, ganz hilfreiche und eine ganz wichtige. Und um das nochmal zu betonen, ich glaube, man kann hier nicht einfach bei solchen großen Dingen sagen, ich ignoriere meinen Schmerz, vergebe einfach so und mach weiter. Das ist nicht der Gedanke. Das ist nicht eine einmalige Handlung, sondern es ist ein Prozess. Ein Prozess, mit diesem Gedanken immer wieder neu vor Gott zu kommen, ihn neu abzulegen. Und wahrscheinlich wird sich beim ersten und beim zweiten Mal auch nicht gleich ein Gefühl der Vergebung einstellen, sondern das dauert. Und das kann sehr lange dauern. Es geht nicht darum, dass wir vergeben und alles vergessen, sondern es geht darum, auch von unserer Last befreit zu werden, anderen etwas nachzutragen. Und es geht darum, sich nicht selbst in die Rolle des Richtenden zu begeben, sondern Gott die Rolle des Richters zu überlassen. Und ich glaube, das kann hier für den einen oder für die andere auch ein sehr hilfreicher Gedanke sein. Dass der christliche Gott als jemand beschrieben wird, der richten wird. Ich glaube, das kann Hoffnung und Trost vermitteln. Dass nicht wir das machen müssen, aber dass Gerechtigkeit wiederhergestellt werden wird. Und noch ein abschließender, ganz praktischer Gedanke dazu. Zu vergeben bedeutet nicht, keine Konsequenzen aus dem Leid zu ziehen und das Unrecht weiterhin gewähren zu lassen. Wenn mich jemand beispielsweise in der Freundschaft immer wieder verletzt und es dauerhaft der Fall ist, heißt es nicht, dass diese Freundschaft, diese Beziehung unbedingt aufrechterhalten bleiben muss in der Form. Sondern es kann auch vollkommen richtig sein, diese Freundschaft zu pausieren oder zu beenden. Wenn Jesus davon spricht, zu vergeben, spricht er nicht davon, dieses Leid auch dauerhaft aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, hier lohnt es sich auch mehr, das in persönlichem Gespräch abzuwägen, zu ordnen, sich beraten zu lassen, was da ein guter Umgang damit ist. Wir sind aufgefordert, anderen Menschen zu vergeben, weil wir selbst zutiefst auf Vergebung angewiesen sind. Und das ist der zweite Gedanke. In dem Gleichnis in Matthäus 18 ist der hartherzige Verwalter jemand, dem eine unfassbar hohe Schuld vergeben wurde. Und ich glaube, wenn man dieses Gleichnis so hört, dann kann der hartherzige Verwalter relativ entfernt von einem auch da sein. Der klingt ja irgendwie nicht ganz so realistisch, nicht so nahbar. Aber ich glaube, der Punkt von diesem Gleichnis ist, der hartherzige Verwalter, der zutiefst auf Gottes Vergebung angewiesen ist, das ist nicht einfach irgendjemand, sondern dieser hartherzige Verwalter, das sind wir. Das bist du und das bin ich. Vielleicht würgen wir andere nicht, wenn sie uns was verbrochen haben. Vielleicht drücken wir hier und da auch immer wieder ein Auge zu und uns gelingt es im Alltag ganz gut, die ein oder andere Sache zu vergeben. Und das ist richtig und gut. Aber eine ganz zentrale Aussage dieses Gleichnisses ist eben auch, wir sind es. Wir sind es, die zutiefst auf Gottes Vergebung angewiesen sind, die zutiefst in Gottes Schuld stehen. Wir sind die Person, die auch zum König gebeten wird und die nichts hat, um diese Schuld zurückzuzahlen. Und das ist auch eine herausfordernde Message, aber ich glaube auch eine durchaus realistische Botschaft. Wir sind zutiefst auf Gottes Vergebung angewiesen. Manchmal wird im Zusammenhang mit diesem Gedanken dem christlichen Glauben vorgeworfen, dass der Gedanke der Schuldhaftigkeit und der Erlösungsbedürftigkeit auch mit einem Gedanken einhergeht. Es rutscht gerade irgendwie immer wieder runter. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Dass dieser Gedanke der Schuldhaftigkeit immer wieder mit dem Gedanken auch einhergeht, dass das zu einer negativen Selbstwahrnehmung bis hin zu einer depressiven Verstimmung kommen kann. Also, dass dieser Gedanke der Erlösungsbedürftigkeit dazu führt, dass man sich selbst verurteilt und nicht so annimmt, wie man ist. Ganz passend oder ganz polemisch dazu hat es mal der große Religionskritiker Friedrich Nietzsche auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, ich würde an den Erlöser der Christen glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Das war seiner Erfahrung nach nicht der Fall. Und ich glaube, da hat er auch nicht nur Unrecht, sondern da spricht er einen wunden Punkt an. So oft bleiben Predigten und ganze Gemeindetheologien dastehen, dass man sagt, wir sind Sünder und wir bleiben Sünder und lassen einem irgendwie keine Gelegenheit aus, einem das nochmal unter die Nase zu reiben und nochmal die Nase zu reiben. Und ich glaube, da hat er einen Punkt. Und gleichzeitig beobachte ich eigentlich aber immer wieder genau das Gegenteil dessen, was er hier behauptet oder was Kritiker des christlichen Glaubens behaupten. Ich glaube vielmehr, authentischer christlicher Glaube führt nicht zur Selbstverurteilung, sondern vielmehr zu einem realistischen Selbstbild. Zu dem Selbstbild, dass man darauf angewiesen ist, immer wieder Vergebung zu erfahren. Ein authentischer christlicher Glaube führt nicht dazu, dass man unehrlich seine Schuld und Scham irgendwie verstecken und verheimlichen
verheimlichen muss, sondern ganz im Gegenteil. Weil wir davon ausgehen, dass es alle Menschen betrifft, dass es uns betrifft, dass wir zutiefst auf Gott angewiesen sind, kann man damit ehrlich umgehen und das vor anderen Menschen und vor Gott bekennen. Und ich erlebe auch immer wieder, dass ein authentischer christlicher Glaube gerade auch dazu führt, dass man nicht unerlöster aussieht, sondern dass man trotz Leiden, trotz Herausforderungen und trotz Rückschlägen zu der Bereitschaft gelangen kann, anderen Menschen zu vergeben. Ich denke dabei ganz konkret an glaubende Brüder und Schwestern aus der ehemaligen DDR, die mit Schildern hochgelaufen sind und das verkörpert haben gegenüber der Stasi: Wir vergeben, obwohl ihnen so viel Leid und Unrecht angetan wurde. Ich denke dabei an den bekannten US-amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, der aus seinem zutiefst innewohnenden christlichen Glauben anderen Menschen vergeben konnte und immer wieder neu die Kraft bekommen hat für seinen gewaltlosen Widerstand und für seinen Kampf für Gerechtigkeit. Und ich denke an die uns vollkommen unbekannte Studentin, die einmal auf einer Freizeit erzählt hat, und ich werde es nie vergessen. Sie hat am Ende von einer Freizeit in der Zeugnisrunde erzählt, wie sie in den letzten Tagen irgendwie Kraft, die Möglichkeit gefunden hat, ihrem Aggressor, der damals in ihrer Kindheit für ihren Missbrauch mitverantwortlich war, vergeben konnte. Wie das in ihr eine Vergebungsbereitschaft aufgelöst hat. Das sind die Erfahrungen von Menschen, die selbst zu tief auf Gottes Gnade angewiesen sind und die eine Veränderung dadurch in ihrem Leben erlebt haben. Und ich glaube, weil wir dieses Geschenk der Gnade oft als so selbstverständlich betrachten, möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die das, glaube ich, ganz schön verdeutlicht. Ich meine, ich habe sie schon mal erzählt, ist auch gar nicht so lang her, aber sie passt an der Stelle so gut, deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, sie nochmal zu hören. Ich habe vor einigen Jahren, 5 Jahre in NRW als Studierendenpastor gearbeitet und wir haben dort verschiedene Veranstaltungen in Hochschulen durchgeführt, waren dabei, über den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Und ich erinnere mich noch wahnsinnig gut an eine Begegnung in Aachen an der Hochschule. Wir hatten einen Stand aufgebaut, zu unseren Vorträgen eingeladen und an diesem Stand kam ich mit einem muslimischen Studierenden ins Gespräch. Und ich erinnere mich vor allem deswegen noch dran, weil es so eine tolle und so eine wertschätzende Begegnung war, aus der ich wahnsinnig viel gelernt habe. War ein total cooles Gespräch. Eigentlich hatte er wenig Zeit, wir haben uns dann nachher doch verquatscht, ich glaube 2 Stunden miteinander gesprochen. Und er hat sehr viel von seinem muslimischen Glauben erzählt. Ich habe wahnsinnig viel darüber gelernt und war auch total überrascht davon, fand ich total spannend. Und ich habe viel von meinem christlichen Glauben erzählt, wie ich mir Gott vorstelle. Und zwar, wie gesagt, ein sehr höfliches, sehr respektvolles Gespräch, von dem wir wahrscheinlich viel, viel mehr haben sollten. Und dieses Gespräch hatte aber einen sehr spannenden Wendepunkt. Und zwar an dem Punkt, als ich davon angefangen habe zu erzählen, wie ich mir als Christ vorstelle, wie Gott mir vergibt oder wie das der christliche Glaube beschreibt. Mit dem Grundgedanken, dass Gott uns vergibt, wir auf ihn angewiesen sind und er uns aber bedingungslos, ohne dass wir was leisten müssen, seine Vergebung zuspricht. Und als ich das erklärt habe, wurde der Student zunehmend unruhig und wie gesagt, war es jemand sehr Höfliches, der mich dann aber plötzlich unterbrochen hat und gesagt: Halt, Joel, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht. Das wäre doch ein viel zu großes Geschenk, das Gott uns einfach so vergibt. Und in diesem Moment habe ich, glaube ich, nochmal neu meinen christlichen Glauben verstanden. Mich hat es extrem berührt. Genau das ist der Punkt vom christlichen Glauben. Das ist ein viel zu großes Geschenk. Und ich glaube, genauso wie ich mich damals in dieser Situation gefühlt habe, muss ich doch eigentlich im Gleichnis der Verwalter gefühlt haben. Als er vor dem König kommt und weiß, dieses große Geschenk wird mir zuteil. Ich habe niemals eine Chance, das zurückzuzahlen. Vollkommen utopisch. Ich hätte eigentlich mit was vollkommen anderem rechnen müssen. Das wäre die Realität gewesen. Und mir wird dieses Geschenk gerade zuteil. Aber der Verwalter nimmt das Geschenk an, er nimmt es nicht an, wahrscheinlich schon. Aber er geht raus und hat es ziemlich sofort wieder vergessen. Er hat dieses Geschenk sofort wieder verworfen und ist sich nicht dessen bewusst, wie groß das Geschenk ist, was ihm gerade zuteil wird. Er hat Gottes Geschenk der Vergebung verworfen. Und davor warnt dieser Bibeltext, auch mit sehr drastischen Worten. Die Warnung besteht nicht in erster Linie darin, mehr zu tun, mehr aus sich rauszunehmen, mehr Kraft zusammenzuziehen, dass man noch mehr, noch besser, noch tiefer vergeben kann. Sondern die Ermahnung, die tatsächlich in diesem Bibeltext ja auch sehr stark drinsteckt, geht vor allem darin, sich selbst immer wieder zu vergewissern, dass auch wir diese erste Knecht sind, die zutiefst auf Gottes Vergebung angewiesen sind. Und vermutlich taucht deswegen dieser Gedanke der Schuldbekenntnis, der Bitte um Schuld, um Vergebung auch immer wieder auf. Beispielsweise im Abendmahl, das wir gerade zusammen eingenommen haben, oder auch im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Und weil dieser Gedanke so bedeutsam ist, ist es auch immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, den eben nicht zu vergessen. Und sich bewusst zu machen, auch dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern vielmehr, dass es ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens ist. Ein Alleinstellungsmerkmal zwischen unterschiedlichen Religionen, aber auch insgesamt gegenüber den absolut hilfreichen Gedanken und Tipps, zum Beispiel von psychologischer oder psychotherapeutischer Begleitung. Der bekannte US-amerikanische Psychotherapeut und Schriftsteller Irvin D. Yalom beschreibt es in seinen Büchern sehr anschaulich, den Unterschied, wie er als Therapeut oder wie man als Therapeuten insgesamt mit Vergebung umgehen kann, im Vergleich dazu, wie Gott mit Vergebung umgehen kann. Welche Möglichkeiten und Grenzen man jeweils dabei hat. In seinem Roman Die Rote Couch schreibt er damals über einen Therapeuten, der immer wieder damit konfrontiert ist, die Schuldverstrickungen seiner Patienten darauf reagieren zu müssen und damit umzugehen. Also sitzt ein junger Therapeut sitzt häufig Menschen gegenüber, die unfassbar groß und schuldverstrickt sind und was ihn immer wieder frustriert, wo er merkt, mit meinem Handwerkszeug komme ich irgendwo an meine Grenzen da. Und beschreibt in dem Roman, in der Geschichte da, wie dieser Therapeut im Urlaub an eine Kathedrale geht und sich in einen Beichtstuhl setzt, was Therapeuten in ihrer Freizeit halt so machen. Und da sitzt und nicht an der normalen Stelle Platz nimmt, wo man Platz nimmt zu beichten, sondern an der gegenüberliegenden Stelle Platz nimmt, wo eigentlich der Priester sitzt, der die Beichte empfängt, wird die Kirchenluft einatmet und immer wieder murmelt, dir wird vergeben. Dir ist vergeben, mein Kind. Und das macht er über eine halbe Stunde lang und erzählt daraufhin in diesem Roman, was wahrscheinlich tatsächlich auch sehr stark autobiografische Züge hat, wie der Protagonist voller Neid aus dem Beichtstuhl herausgeht, weil ihm klar wurde, dass sein Handwerkszeug gegenüber dem göttlichen Handwerkszeug in seinen Möglichkeiten völlig beschränkt ist. Vergebung ist nämlich ein göttliches Handwerkszeug, kein menschliches. Und in dieser Erzählung will der bekannte Psychotherapeut Yalom zum Ausdruck bringen, ich kann als guter Psychologe keine Vergebung zusprechen. Das kann ich nicht. Das ist nicht in meinen Möglichkeiten meines weltlichen Rüstzeugs. Meine Techniken der Gesprächsführung, da habe ich Grenzen. Das können wir nicht. Sondern Vergebung ist ein göttliches Werkzeug, kein menschliches. Und das ist was, was der christliche Gott macht. Und was von ihm beschrieben wird, immer wieder und immer wieder. Wenn wir uns das Gleichnis in Matthäus 18 anschauen, dann endet es ja schon auch in sehr drastischen Worten. Der König wird am Schluss auch wie eine sehr hartherzige Person beschrieben, vielleicht gerecht und vielleicht verständlich aufgrund der hartherzigen Reaktion des Verwalters, aber in Relation klingt es auch irgendwie ein bisschen hart, wie er dort reagiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wichtig ist bei Gleichnissen nicht immer nur aus jedem einzelnen Punkt was rauszuziehen, sondern der Hauptpunkt von diesem Gleichnis ist eben, dass wir zutiefst auf Gottes Vergebung angewiesen sind und deswegen anderen Menschen vergeben sollen. Aber der Hauptpunkt ist nicht dieser harte König am Ende. Und ich glaube, das wird hier, deswegen ist das da wichtig, auch das in anderen Kontexten zu sehen. Sondern Gott wird in der Bibel gänzlich anders beschrieben, gerade auch in dem Verhältnis, wenn es darum geht zu schauen, wie Schuld und wie Vergebung, wie Zorn und Gnade beschrieben werden. Das möchten wir gleich in dem sehr bekannten Lied Du hast Erbarmen singen. Und das Lied geht eigentlich auf den Bibeltext zurück, auf den Vers in Micha 7, der, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Deswegen möchte ich nochmal vorlesen. Dort heißt es zu unserem Gott: Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils? Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist unser Gott, wie er beschrieben wird, und unser Gott, wie er uns begegnet. Amen.